Es war kurz vor Ladenschluss in der Fußgängerzone von Leipzig, herrschte immer noch Hochbetrieb. Wir suchten ein bestimmtes Café, das Café Riquette, und wussten nicht, wo es war. Deswegen betrat ich entschlossen die nächste Apotheke und fragte dort eine Mitarbeiterin. Entschuldigen Sie, sagte ich, habe eine nicht apothekentypische Frage. Wissen Sie, wo Café Riquette zu finden ist? Die Dame schaute mich mit großen Augen an und sagte, ja, und nichts weiter. Ich setzte nochmal nach und schob hinterher, können Sie mir auch sagen, wo Café Riquette zu finden ist? Die Dame verzog immer noch keine Miene, sagte ja. Ich fragte mich, was will sie jetzt? Also da setzte ich das breiteste Lächeln auf, zu dem ich in diesem Moment in der Lage war, und formulierte noch präziser, wollen Sie mir auch sagen, wo Café Riquette zu finden ist? Und da endlich lösten sich ihre Miene und ihre Zunge, und 4 Minuten später stand ich dann vor dem Eingang von Café Riquette. Ich weiß bis heute nicht, welches Motiv diese Apothekerin geleitet hat, ob sie einen Scherz machen wollte, ob sie von meiner Frage einfach nur genervt war, das könnte ich auch verstehen. Aber ich habe mich später gefragt, wie viele Anstöße brauchst du eigentlich, bis du einem Menschen endlich den Weg erklärst. Und zwar nicht den Weg zu Kaffee Kröpke oder zur Markthalle, sondern den Weg zu einem wichtigeren Ziel. Wie viele Anstöße brauchst du? Die Frau in Leipzig hatte offensichtlich keine große Sehnsucht danach, mir den Weg zu Kaffee Riquette zu erklären. Sie hätte mit mir bestimmt lieber über Aspirin, Gelomethol, Inhalationsgeräte, Esperitox und so etwas geredet. Das war ihr Element. Worüber wollen wir gern mit den Leuten reden? Was liegt uns im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Herzen, wenn wir einem anderen begegnen? Jesus hat gesagt, wes das Herz voll ist, davon geht der Mund über, Matthäus 12. Und genau diese Frage wollen wir heute Morgen an den König David richten. David, wovon war dein Herz voll? Für diese Adventssonntage haben wir uns ja eine kleine Predigtreihe über David vorgenommen. Viele von Ihnen wissen das. Am ersten Advent haben wir begonnen mit der Frage, wie hängen David und Jesus eigentlich zusammen? Wir hatten gesehen, Jesus ist ein echter Nachkomme Davids. Deswegen wird Jesus ja auch Davids Sohn genannt, gerade auch in vielen Weihnachtstexten. Und dazu passt, dass Jesus in der Davidsstadt geboren wird, in Bethlehem. Aber David ist nicht nur ein Vorfahre von Jesus, sondern David ist auch eine Vorankündigung, eine Vorschattung auf Jesus hin. Das macht die Bibel auch deutlich. Und heute Morgen wollen wir nun einen Punkt ansehen, an dem David dem Herrn Jesus ähnlich war. Nicht gleich, aber ähnlich. Und nächsten Sonntag wollen wir dann auf den Punkt zu sprechen kommen, an dem David total anders war als der Herr Jesus. Heute also der gemeinsame Punkt zwischen Jesus und David. Wenn wir Davids Geheimnis verstehen wollen, dann nötigt uns die Bibel geradezu, nach seinem Herzen zu fragen. Das geht schon bei seiner Berufung zum König los. 1. Samuel 16, wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie die an dieser Stelle aufschlagen. Ansonsten finden Sie einige der Verse, die ich zitieren werde, auch auf Ihrem Gottesdienstzettel. Also zunächst mal die Berufung Davids zum König, 1. Samuel 16, nachdem Saul gescheitert ist. Gescheitert wegen seines Ungehorsams gegen Gott, will Gott einen neuen König auswählen und berufen. Das ist die Situation. Und dazu wird der Prophet Samuel in das Haus Isais geführt, und einer von Isais Söhnen soll der neue König werden. Aber welcher? Das weiß auch Samuel zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und Samuel denkt natürlich gleich an den Erstgeborenen, aber das erweist sich als ein Irrtum. Das sehen wir hier in Vers 6, 1. Samuel 16, Vers 6. Und es geschah, als er reinkam, da sah er Eliab an, das war der Älteste, und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Also das ist der neue König, den ich salben soll, den ich autorisieren soll. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Also nicht verworfen als Mensch, aber verworfen als Königskandidaten. Und dann lässt er die nächsten Söhne Isais antreten, wie die Orgelpfeifen, immer dem Alter nach. Und einer nach dem anderen wird abgewiesen. Nein, das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht. Vers 9, da ließ Isai den Schammer vorübergehen. Er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Und so ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Gott macht ihm das also deutlich. Und da bleibt am Ende nur noch der Jüngste übrig. Der Jüngste ist David. Und dann lesen wir weiter ab Vers 11. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig. Und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht zu Tisch sitzen, bis er hierher gekommen ist. Und da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Was war der Schlüssel? Was war der Schlüssel, nachdem Gott seine Wahl traf? Den Schlüssel finden Sie hier in Vers 7. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Der Mensch sieht auf all die äußere Größe und das Alter und die Erfahrung, aber der Herr sieht das Herz an. Und jetzt müssen wir fragen, was war an diesem Herzen Davids? Was war das Kennzeichen dieses Herzens? Und die Frage wird noch dringlicher, wenn wir uns klar machen, wie Gott den David dann später bewertet hat. Das sehen wir einige Kapitel vorher zunächst schon mal, als nämlich Samuel dem Saul mitteilt, dass seine Tage als König gezählt sind. Und dass Gott sich einen anderen König ausgewählt hat. Da lesen wir in 1. Samuel 13, Vers 14, wie Samuel dem Saul, dem alten König, sagt, dein Königtum wird keinen Bestand haben, wegen deines Ungehorsams. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein. Also das ist eine Aussage Gottes über David. Ein Mann nach Gottes Herzen. Und das ist übrigens auch das Thema unserer Predigt heute. Ein Mann nach Gottes Herzen. Und Paulus bestätigt das dann etwa 1000 Jahre später im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 13, Vers 22. Da zitiert Paulus das nochmal. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und da sagt er, Gott erhob David zu ihrem König und bezeugte von ihm, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Sagt Gott. Dann haben wir einen ersten erstaunlichen Befund. Nämlich Gott, der das Herz ansieht, sagt über David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Gott, der das Herz ansieht, sagt über David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ach, wenn der Herr das doch auch über uns sagen würde, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Das ist eine Frau nach meinem Herzen. Das ist eine Gemeinde nach meinem Herzen. Und dieser ganze Gottesdienst hat sich gelohnt, wenn Sie hinterher mit diesem einem Gebet auf den Lippen oder noch besser im Herzen nach Hause gehen, Herr, lass mich nach deinem Herzen sein. Herr, lass mich nach deinem Herzen sein. Lass uns eine Gemeinde nach deinem Herzen sein, so wie Gott öffentlich seinen Sohn beglaubigt hat. Wir haben das ja in der Lesung Markus 1 gehört. Und wie Gott öffentlich über Jesus seinen Sohn gesagt hat, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. So sagt er durch sein Wort auch öffentlich über David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und das macht uns natürlich umso neugieriger und gespannter. Was war nun das Kennzeichen von Davids Herzen? Und Sie müssen wissen, wenn die Bibel vom Herzen redet, dann meint sie nicht einfach nur die Pumpe, dann meint sie auch nicht einfach nur das Gefühl im Gegensatz zum Verstand, sondern das Herz ist das Zentrum der menschlichen Person in der Bibel. Im Herzen steckt unsere gesamte Ausrichtung, unser Denken, unser Wollen, unser Entscheiden, unsere Haltung, auch unser Gefühl. Im Herzen ist alles drin. Das Herz ist sozusagen das multifunktionale Zentralsystem des menschlichen Wesens. Das Herz, dein Herz bist du. Und wir fragen nun, was war das Kennzeichen von Davids Herzen? Mancher denkt, er hatte wahrscheinlich ein besonders reines Herz. Aber das war es nun wirklich nicht. Und wir werden nächsten Sonntag auch sehen, zu welcher Unreinheit Davids Herz fähig war. Sogar noch in späteren Jahren, wie sehr er Vergebung brauchte. Aber was war es dann? Was war dann das Kennzeichen von Davids Herzen? Einen ersten Hinweis darauf bekommen wir kurze Zeit nach seiner Berufung. Ein Kapitel später, nämlich 1. Samuel 17. 1. Samuel 17 erzählt uns wahrscheinlich die bekannteste, die weltweit bekannteste Geschichte aus Davids Biografie. 1. Samuel 17. Einige dieser Verse haben Sie auch wieder auf Ihrem Gottesdienstzettel vorliegen. Das ist der Kampf zwischen David und Goliath, um den es da geht. Israel wird von den Philistern bedroht. Sie wollen Israel aus dem Land vertreiben. Im Terebintental, dort im Süden Israels, stehen sich die Heere gegenüber. Und dann tritt dieser Gigant auf, dieser Goliath. Und von dem sagt die Bibel ab Vers 4, 1. Samuel 17, Vers 4, da traut aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor, mit Namen Goliath aus Gat, der war 6 Ellen und eine Spanne groß, wir rechnen das gleich um. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen und der Schildträger ging vor ihm her. Dieser Mann war ein einziger Rüstungsladen. Und wenn man das umrechnet, muss man sagen, er war mehr als 2,5 Meter lang, bis zu 3 Metern etwa. Der Schuppenpanzer allein wog 40 bis 50 Kilo, die Spitze des Speeres ca. 6 Kilogramm schwer, je nachdem, nach welchem Schlüssel man das umrechnet. Es gibt verschiedene Theorien, wie sich die Riesen, die es damals gab, ethnologisch, also völkerkundlich erklären lassen. Aber Riesenmenschen gibt es bis heute. Ich habe hier einen Artikel aus der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 4.9.2006. Da wird von einem Schuhhändler berichtet, der im Münsterland wohnt und regelmäßig in die chinesische Provinz fährt, um dort einer 34-jährigen Frau entsprechende Schuhe zu bringen. Sie hat Schuhgröße 57 und ist 2,36 Meter lang. Also die Hannoversche Allgemeine Zeitung hat das abgebildet und dieser Schuster, der macht das gratis, ist für ihn natürlich ein super Werbeeffekt und er betreut die 10 größten ihm bekannten Menschen mit entsprechendem Schuhwerk. Also das ist kein Märchen, was uns hier in 1. Samuel 17 berichtet wird, deswegen sage ich Ihnen das. Und wir fragen uns, warum haben die vor Goliath solche Angst? Was kann ein Einzelkämpfer schon ausrichten? Die anderen Philister sind ja auch nicht viel größer als die Israeliten. Nun, Sie müssen wissen, es war eine Kriegssitte in jener Zeit, dass eine Seite sagen konnte, Leute, wir wollen nicht unsere ganzen Heere verschleißen, sondern wir schicken einen und ihr schickt einen. Jeder einen Vorkämpfer, die entscheiden das und das Ergebnis, was dabei herauskommt, das wird dann von allen Seiten akzeptiert. Und unser Mann ist Goliath. Wenn ich so einen Kämpfer hätte, dann würde ich mich auch für diese Strategie entscheiden. Was sollen die Israeliten nun machen? Wir lesen hier in Vers 8 bis 9, wie Goliath sie herausfordert. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israel zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. 1 gegen 1. Das ist die Strategie. Und die Israeliten hoffen wahrscheinlich erst auf Saul. Der war ja auch mal einigermaßen stark gewesen, aber da ist der schon längst auf dem Rückzug. In Vers 11 steht hier, als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Also der Saul ist schon nicht mehr kampffähig vor Angst. Und da taucht der junge David auf. In dieser Situation. Er hatte nicht an den Kämpfen teilgenommen, er hatte sich um die Schafe des Vaters gekümmert. Einige seiner Brüder waren beim Militär gewesen und er wird jetzt vom Vater geschickt, um den Nachschub an Proviant zu bringen. Und David kommt gerade in dem Augenblick in das Terebintental, als der Goliath dort seine großen Sprüche von sich gibt, als er das Heer Israels vorführt und verächtlich macht. Da betritt gewissermaßen David den Kampfplatz. Und plötzlich verändert sich die Situation. Was bringt David Besonderes mit? Was konnte dieser junge Kerl schon leisten? Keine neuen Waffen bringt er mit. Keine bessere Strategie, dazu war er ja noch viel zu jung. Auch keine aufmunternden Durchhalteparolen. Das hat ja auch nichts geholfen. Sondern sehen Sie hin, was bringt er mit? Wir lesen weiter ab Vers 24. 1. Samuel 17 ab Vers 24. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, also vor Goliath, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, denn der heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Und darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Und er will sein Vaterhaus in Israel frei machen, nämlich frei von Steuerbelastung. Das wäre heute auch sehr attraktiv. Und Vers 26, da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Und jetzt kommt's. Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Das ist der entscheidende Satz. Und merken Sie, was hier geschieht. David bringt Gott ins Spiel. Er betrachtet nicht nur die militärische Seite, sondern er sagt, wer ist dieser Typ, dass er es wagt, das Heer des lebendigen Gottes zu verhöhnen. David bringt Gott ins Spiel. Und David setzt damit die gesamte Situation in Beziehung zu Gott. David ist nicht mutiger, David ist nicht stärker als die anderen. David ist schon gar nicht erfahrener, der junge Kerl. Aber David bezieht alles auf Gott. Das ist der erste Punkt, den wir hier festhalten. Er bezieht alles auf Gott. Er sagt, wer ist dieser Unbeschnittene, dieser Philister, dieser Ungläubige, dass er es wagt, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes zu verhöhnen? David bezieht alles auf Gott. Und dadurch wird sein Blick nicht eingeengt, sondern erweitert. Dadurch, dass David alles auf Gott bezieht, sieht er nicht weniger, sondern mehr. Wer mit Gottes Wirklichkeit rechnet, der wird nicht weltfremd, sondern wer mit Gottes Wirklichkeit rechnet, der wird erst realistisch. Das wird hier deutlich. Und später wird David in Psalm 16, Vers 8 bekennen, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das heißt, ich beziehe alles auf Gott. Das ist mein Ziel. Das ist mein Anspruch. Und das ist vorbildlich für uns. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Manchmal denken wir, Gott wäre gar nicht da. Manchmal meinen wir, diese Welt hier sei wirklich die letzte Wirklichkeit, mit der wir uns auseinandersetzen müssten. Und diesen Fehler macht David nicht. Und dadurch, dass David alles auf Gott bezieht, und dadurch, dass David in allem mit Gott rechnet, kommt nicht einfach nur ein weiterer Faktor hinzu. Nach dem Motto, er verändert die Rechnung um einen einzigen Faktor, sondern die Situation ändert sich grundsätzlich. Das ist das Entscheidende. Es kommt nicht einfach nur ein Faktor hinzu, sondern die Situation ändert sich grundsätzlich. Stellen Sie sich folgende Szene vor auf einem Schulhof. Passiert wahrscheinlich jede Woche 1000 Mal. Ein Drittklässler wird bedroht von einem Sechstklässler. Der Sechstklässler muss dem Drittklässler vorkommen wie ein Riese. Aber plötzlich sagt der Drittklässler, du da hinten, da steht mein großer Bruder und der ist in der 9. Da ist mein großer Bruder, der ist in der 9. Da ist der Drittklässler immer noch Drittklässler und der Sechstklässler immer noch Sechstklässler. Aber die Situation hat sich total verändert. Denn da ist der große Bruder aus der 9. Und damit ist die gesamte Situation für den kleinen Drittklässler grundsätzlich verändert. Und seht, so ist es mit Gott. Das ist die Perspektive von David. Er bezieht alles auf Gott. Er sagt nicht nur, mein großer Bruder ist da, sondern mein großer Gott. Und darum ist es nicht unvernünftig. Es ist zwar immer noch mutig, aber es ist nicht unvernünftig, wenn David es dann unter diesen Voraussetzungen wagt, dem Goliath entgegenzutreten. Und so geschieht es dann in den Versen 33 bis 37, können wir das dann lesen. 1. Samuel 17, 33 bis 37. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam oder ein Schaf von der Herde hinwegtrug, Dann lief ich ihm nach und schlug und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat ein Knecht erschlagen. Da hatte Gott ihm geholfen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, der soll wie einer von jenen sein. Und dann kommt nochmal die Begründung. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Das ist das eigentliche Problem. Und weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Das ist mehr als der große Bruder aus der 9. David bezieht alles auf Gott. Und dabei erkennen wir dann eine zweite Herzenshaltung, die aus dieser ersten Herzenshaltung folgt. Er bewertet alles vor Gott. Er bezieht alles auf Gott und er bewertet alles vor Gott. Er bewertet alles, aber auch alles im Angesicht Gottes. Unter Menschen, natürlich, da ist Goliath vielleicht ein Riese. Unter Menschen, da ist Goliath furchterregend und bedrohlich. Da würden wir uns vielleicht auch vor dieser langen Chinesin fürchten. Aber vor Gott ist der gigantische Goliath, der sich hier so aufplustert, nur eine kleine Figur. Und es ist falsch, sich vor ihm zu fürchten. Es ist falsch, vor ihm einzuknicken. Und es ist erst recht falsch, vor ihm davonzulaufen. Dieser Goliath maßt sich ein Recht an, das ihm nicht zukommt. Das ihm nicht zukommt. Und darum ist es richtig, ihm die Stirn zu bieten. David bezieht alles auf Gott und David bewertet alles vor Gott. Das ist Glaube. Ihr Lieben, das ist Glaube. Spurgeon hat mal gesagt, Glaube ist geheiligter, gesunder Verstand. Und weiter? Glauben heißt, Gott zum größten Faktor in unserer Berechnung zu machen und dann nach der gesündesten Logik zu rechnen. Ja, Gott zum größten Faktor in unserer Rechnung zu machen und dann nach der gesündesten Logik zu rechnen, mit ihm wirklich zu rechnen. Und genau das macht David hier. Natürlich wusste Spurgeon auch, dass Gott nicht berechenbar ist. Klar, das wusste Spurgeon auch, das wissen wir auch. Aber er ist absolut zuverlässig. Das ist ein Unterschied. Gott ist nicht berechenbar, aber Gott ist absolut zuverlässig. Wir können nicht vorhersagen, wie es im Einzelnen laufen wird. Keiner kann das. Wir können nicht mal vorhersagen, was morgen sein wird. Aber wir können uns absolut auf ihn verlassen. Und darum haben wir, wenn wir mit Gott rechnen, eine solide Grundlage für unsere Entscheidung, ihr Lieben. Machen wir das? Beziehen wir alles auf Gott? Bewerten wir alles vor Gott? Wir sind klug beraten, das zu tun. Und wissen Sie, in manchen Situationen wird uns das zum Handeln treiben, dass wir alles auf Gott beziehen, wie beim Kampf gegen Goliath. Und in anderen Situationen wird uns das vor falschen Handlungen schützen, dass wir mit Gott rechnen. Und das sehen wir an der Auseinandersetzung mit Saul. Nur wenige Kapitel danach. Saul ist längst zerfressen von Neid und Missgunst gegen seinen designierten Nachfolger im Königsamt. Längst zerfressen von Neid und Missgunst gegen David. Und wie ein Getriebener setzt Saul alle Hebel in Bewegung, um den jungen Mann zu zerstören, um ihn zur Strecke zu bringen, um ihn zu jagen wie ein wundes Tier. Aber eines Tages, da bietet sich dem verfolgten David endlich die Chance zum großen Befreiungsschlag. Zum finalen Befreiungsschlag, wie wir sagen würden. In der Wüste von Engedi begibt sich Saul ausgerechnet bei seiner Verfolgungsjagd gegen David unvorsichtigerweise in eine Höhle. Und die Bibel beschreibt das sehr plastisch und unverstellt, warum er sich in diese Höhle begibt. 1. Samuel 24, Vers 4, da lesen wir, und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Das ist eine höfliche Beschreibung dafür, dass er dort quasi auf Toilette ging. Und er legt sein Gewand etwas weiter von sich entfernt. Hinten in dieser Höhle aber, was er nicht weiß, ist David mit seinen Leuten. Das ist die Situation. Eine große Nachlässigkeit von Saul. Ohne zu ahnen, sitzt er plötzlich in der Falle. Und jetzt wäre es für David ein Kinderspiel, mit einem Überraschungskuh seinen brutalen Widersacher endlich unschädlich zu machen. Das ist jetzt die Gelegenheit. Die Gelegenheit. Und David hätte alle menschlichen Argumente auf seiner Seite. Es ist Notwehr, Saul ist ohnehin schon von Gott verworfen. Alle menschlichen Argumente hätte David jetzt auf seiner Seite, mit Saul kurz einen Prozess zu machen. Und Davids Berater feuern ihn richtig an. Das kann man hier in Vers 5 lesen, 24 Vers 5. Da sprachen die Männer David zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machen kannst, was dir gefällt. Jetzt schlag zu, jetzt mach kurz einen Prozess, jetzt erledige ihn, endlich. Es ist nur noch ein kleiner Schritt. Und wie reagiert David? Wir lesen am Ende von Vers 5 weiter. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab, als Beweis, dass er da gewesen war, dass etwas entfernt von Saul lag. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und so hielt David auch seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Verstehen Sie? Eigentlich menschlich gesehen war David kein Zauderer. Er war ein zupackender Typ. Aber hier haben wir wieder die gleiche Herzenshaltung wie in Vers 17. Warum schlägt David jetzt nicht zu? Weil er alles vor Gott bewertet. Noch ist Saul König. Noch hat Gott ihn nicht abgezogen. Ich habe noch keinen Auftrag, die Macht mit Gewalt an mich zu reißen. Das weiß David. Und deswegen hat er nicht die Freiheit, jetzt schon zuzuschlagen. Wenn ich mich jetzt an Saul vergreifen würde, würde ich mich eigentlich an Gott vergreifen. Denn, Vers 7, es ist noch der Gesalbte Gottes. Man könnte sagen, es ist noch der Gesalbte Gottes. Er bewertet alles vor Gott. Und man könnte sagen, aus dem gleichen Grund, aus dem David den Goliath bekämpft, verschont er den Saul. Aus dem gleichen Grund. Weil er alles vor Gott bewertet, weil er nach Gottes Willen fragt. Lieber warte ich noch. Lieber bin ich noch einige Zeit auf der Flucht. Lieber lasse ich mich noch einige Zeit vor ihm hertreiben wie ein wundes Tier, als dass ich handeln würde gegen Gott. Ihr Lieben, das ist die Haltung des Glaubens, die Herzenshaltung des Glaubens. Er bezieht alles auf Gott. Er bewertet alles vor Gott. Er handelt um Gottes Willen und er wartet um Gottes Willen und handelt nicht um Gottes Willen. Wie bewertest du die Konfliktsituation, die du in deinem Leben entscheiden musst? Nach welchen Kriterien? Nach welchen Maßstäben? David hat in Psalm 16, Vers 7 gesagt, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Der mich beraten hat. Das heißt, ich will mich von Gott beraten lassen. Ich will es nach seinem Willen und nach seinen Maßstäben und in seinem Angesicht bewerten, was ich tue. Und ich lobe Gott dafür, dass er mich berät, dass er mir hilft, meine Entscheidungen aus seiner Perspektive heraus zu treffen. Aus welcher Perspektive heraus triffst du deine Entscheidungen? Da bekommt ein Christ plötzlich die Chance, durch einen kleinen Betrug eine große Summe an Steuern zu sparen. Was machst du? Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Da wird ein anderer Christ in einem islamischen Land inhaftiert. Du musst nur mit uns kooperieren, sagen sie ihm. Du musst nur ein paar Christen verraten. Und du musst dich nur uns gegenüber von Jesus lossagen. Das wird kein anderer erfahren, nur uns gegenüber. Wir hängen das nicht an die große Glocke. Und dann bist du frei. Und dann bist du wieder bei deiner Familie. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Da wird ein Christ von einer christlichen Organisation zu Unrecht gefeuert. Und das Arbeitsamt sagt ihnen, du hast alle juristischen Argumente auf deiner Seite, aber du musst Klage einreichen, sonst wirst du deutlich weniger Arbeitslosengeld bekommen. Und der Christ sagt, ich darf nicht klagen, weil in der Bibel steht, dass ein Christ nicht gegen Christen klagen darf. Ein Christ darf nicht gegen Christen vor ein weltliches Gericht ziehen. Und der oberflächliche Betrachter wird sagen, das ist doch dumm. Wegen eines Kapitels in einem alten Buch im Neuen Testament auf Geld zu verzichten. Wegen eines Verses im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, auf Bares zu verzichten. David aber bewertet alles vor Gott. Und er sagt, lieber auf einen kurzfristigen Vorteil verzichten, lieber auf eine schnelle Erleichterung von der Verfolgung durch Saul verzichten, als meinen Herrn zu betrüben und mich an ihm zu versündigen. Und manchmal, da löst Gott dann die Sache erst recht mit seinen Mitteln. Da löst er manchmal die Probleme auf eine Weise, dass wir nur noch staunen können. Und manchmal bewegt Gott sogar staatliche Behörden dazu, viel großzügiger zu entscheiden, als ihre eigenen Bestimmungen und Gesetze vorsehen. Wenn es für seine Leute gut ist. Aber nicht immer macht das Gott so. Manchmal kommt die Lösung nicht so schnell. Und dann schenkt Gott seinen Leuten die Kraft, das auch auszuhalten. Also, ich denke, wir haben ein erstes Ergebnis. Wir waren ausgezogen heute Morgen, um eine Antwort auf die Frage zu finden, warum bekam David diese Bewertung von Gott, die wir uns alle so sehr wünschen? Du bist ein Mann nach meinem Herzen. Ein Mann nach Gottes Herzen. Und hier ist der Grund. Das ist die Herzenshaltung, die wir bei David gefunden haben. Er bezieht alles auf Gott und er bewertet alles vor Gott. Und David nimmt auch in seinen ganz praktischen, alltäglichen Entscheidungen diese Wahrheit ernst, die er in Psalm 139 dokumentiert hat, den wir alle so gut kennen, wo er sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich sitze oder stehe auf, du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du ja nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Du bist die entscheidende Wirklichkeit, Gott. Du allein zählst, dein Urteil zählt, dein Wille zählt. Deine Wahrheit zählt. Gott, du bist die bestimmende Wirklichkeit, nicht nur in meinem Leben, sondern Gott, du bist die bestimmende Wirklichkeit in der ganzen Welt, in der gesamten Wirklichkeit. Und in dieser Gewissheit tritt David dann dem Goliath entgegen. Und die Bibel behauptet nicht, dass David keine Angst gehabt hätte. Die Situation selbst ist ja auch wirklich zum Gruseln. Die normale Rüstung, das können Sie in 1. Samuel 17 nachlesen, war dem David viel zu schwer, da passt er gar nicht richtig rein, damit konnte er gar nicht umgehen, das war ihm viel zu ungelenk. Aber irgendetwas musste er ja als Waffe nehmen und wir wissen, was er als Waffe genommen hat, nämlich diese unkonventionellen Kieselsteine ab Vers 40, das haben Sie auch wieder auf Ihrem Gottesdienstzettel. Und er nahm einen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach, sehr unkonventionell, und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche, und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und die Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Und als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn. Denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt, also wahrscheinlich etwas gut gebaut, aber noch nicht so ausgewachsen, noch nicht so austrainiert, soll das heißen. Und der Philister sprach zu David, bin ich dein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und jetzt kommt's. Und der Philister verfluchte David bei seinen Göttern. Er zieht jetzt auch die religiöse Karte. Er lässt sich gewissermaßen da reinziehen. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir. Ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher. Und da haben wir es wieder. Er bezieht alles auf Gott, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tage wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, was? Dass David so stark ist? Nein. Dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. David sieht alles unter Gott. David bewertet alles vor Gott. David bezieht alles auf Gott. Ach, wenn wir das doch auch so beginnen. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und er erschlug den Philister und tötete ihn. So ist es gelaufen. Und hier sehen wir wieder die gleiche Herzenshaltung. Er bezieht alles auf Gott, er bewertet alles vor Gott. Und dabei erlebt David dann dieses dritte und letzte. Er bewältigt alles durch Gott. Er bewältigt alles durch Gott. Und David erlebt, dass für Gott selbst die größten Riesen nur kleine Kerle sind. Selbst die größten Riesen sind vor Gott nur kleine Kerle. Vergiss das nicht, wenn du an deine Riesen denkst. Und es kommt für Gott auch nicht darauf an, Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir machtvolle, menschliche Voraussetzungen mitbringen. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass du in eine professionelle Ritterrüstung passt, um seine Hilfe in deiner Not zu offenbaren. Ein Goliath sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und welches Herz sieht er bei dir? Vergiss das nicht, Gott kann nicht erst mit dir handeln, wenn du selber stark bist. Das hat Gott nicht nötig, dass du stark bist oder dass ich stark bin. Das macht nichts, wenn wir nicht in die große Rüstung passen. Aber er will dein Herz. Und er will dein Herz ganz. Er will es ganz, dein Herz. Und er will uns in diese Herzenshaltung hineinführen, die wir hier bei David finden. Das ist Gottes Ziel mit deinem und mit meinem Leben. Und dann können wir alles durch Gott bewältigen. Alles auf Gott beziehen, alles vor Gott bewerten, alles durch Gott bewältigen. Und das bedeutet nicht automatisch, dass wir immer als Sieger vom Platz gehen. Das muss es nicht bedeuten und wird es auch nicht bedeuten. David hat menschlich gesehen manche Niederlage einstecken müssen. Trotz dieser Herzenshaltung. Ja, die Flucht vor Saul dauerte länger als erwartet. Da waren oft Niederlagen dabei. David hat geliebte Menschen verloren, die ihm von der Seite gerissen wurden, obwohl er sie gut gebraucht hätte brauchen können. Und dann wahrscheinlich das Schlimmste, einer seiner Söhne hat ihn aus dem Amt gejagt und seine Liebe übel verraten, der Absalom. David hat viele Niederlagen erlebt. Und trotzdem, ich bin sicher, hätte David diesen Satz unterschrieben, ja, der Glaube bewältigt alles durch Gott. Und als Beweis will ich Ihnen einfach nur noch Psalm 34 zeigen. Das ist ja schön, dass wir bei David so viel über sein Innerstes erfahren, durch die Psalmen, die er geschrieben hat. Und das empfehle ich Ihnen sehr mal heute als Sonntagslektüre, Psalm 34. Dieser Psalm ist entstanden in einer Horrorsituation für David. Von David heißt es da am Anfang, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Eine grausige Situation. David ist auf der Flucht vor Saul. David darf es dem Priester nicht verraten, warum er bei dem Station macht. Und damit er dort überhaupt kurz sich aufhalten kann und der Priester ihn nicht gleich festhält, markiert er den Wahnsinnigen. Er spielt also den Irren, den Verrückten. Und das ist Not. Die Not, das Elend, die Angst sind in diesen Versen wie mit Händen zu greifen. Und dann heißt es in Vers 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und der Herr half ihm aus allen seinen Nöten. Ja, der Glaube bewältigt alles durch Gott. Die Not ist schlimm. Die Angst erstickt ihn fast in dieser Situation. Aber Not, Elend und Angst können nicht verhindern, dass David den Herrn sucht, Vers 5, dass David auf den Herrn sieht, Vers 6, und dass David zu dem Herrn schreit, in Vers 7. Das kann die Not nicht verhindern. Und da ist es wieder. Er bezieht alles auf Gott, er bewertet alles vor Gott und er bewältigt alles durch Gott. Und genau die gleiche Herzenshaltung finden wir mehr als 2600 Jahre danach bei Paul Gerhard, der ja im 17. Jahrhundert lebte, in der Zeit auch des 30-jährigen Krieges. Auch Paul Gerhard hatte mit vielen Riesen zu kämpfen in seinem Leben. Mit den Wirren des 30-jährigen Krieges, mit dem Tod seiner Kinder, das muss schrecklich gewesen sein, mit dem Verlust seiner Pfarrstelle, weil er keine theologischen Kompromisse machen wollte, und mit dem Tod seiner Frau auf dem Höhepunkt einer theologischen Auseinandersetzung. Wie viele Riesen in diesem Leben, wie viel Bedrohung, wie viel Leid, wie viel Angst, wie viel Tränen. Aber mitten in diesen schweren Zeiten sind dann diese Lieder entstanden von Paul Gerhardt, die Generationen von Christen getröstet haben. Und eines der bekanntesten Lieder von Paul Gerhardt gründet ausgerechnet auf einen der bekanntesten Psalmen von David. Nämlich Psalm 37, Vers 5. Sie kennen das alle. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn er wird's wohl machen. Und in diesem Lied, befiehl du deine Wege, das ist im Gesangbuch 294, das werden wir ein andermal wieder singen, da sehen wir die gleiche Herzenshaltung bei Paul Gerhardt, wie wir sie auch bei David finden. Da heißt es, der Wolken, Luft und Winden gibt Wegelauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Also dieser Gott bestimmt die gesamte Wirklichkeit. Und da heißt es in Vers 4, Weg hast du aller Wegen, das hat auch David gemerkt, an Mitteln fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk, Gott, kann niemand verhindern. Deine Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Und dann heißt es an uns gerichtet in Vers 7, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was dein Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Er bezieht alles auf Gott, er bewertet alles vor Gott und er bewältigt alles durch Gott. Ihr Lieben, damit denke ich, können wir am Schluss eine solide begründete Antwort geben auf unsere Frage, wovon war Davids Herz erfüllt? Die Antwort lautet, von Gott. Sein Herz war von Gott erfüllt. Sein ganzes Denken, sein Lebensgefühl, es drehte sich alles um Gott. Ja, dieser David stand mit beiden Beinen im Leben. Dieser David war ein begabter Heerführer. Er regierte ein kompliziertes Reich. Er organisierte eine erfolgreiche Politik. Er war sogar ein begnadeter Lyriker. Wir würden heute sagen, David war ein Kulturmensch. Das kann man auch wahrlich nicht von jedem Politiker sagen. Aber all das erfüllte nicht sein Herz. All das bestimmte nicht sein Denken. All das dominierte nicht seine Entscheidungen. Sondern erfüllt war sein Herz allein von Gott. Und darum hat Gott dem David dieses Siegels aufgedrückt. Du bist ein Mann nach meinem Herzen. Denn sein Herz war erfüllt von Gott. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass David der Mann in der Bibel ist, von dem wir die meisten Gebete überliefert haben. Das ist auch kein Zufall, dass wir ausgerechnet von David die meisten Gebete in der Bibel überliefert haben. Lesen Sie erstmal bei dem Psalm, wie oft da vorne da dran steht, ein Psalm Davids. Warum? Weil er selbst so viel mit Gott gesprochen hat. Weil er alles auf Gott bezogen hat, weil er alles vor Gott bewertet hat, weil er alles durch Gott bewältigt hat und darum hat er auch alles mit Gott besprochen. Das ist nur logisch. Sein Herz war erfüllt allein von Gott. Das bedeutet nicht, dass David ohne Sünde durchs Leben gekommen ist. Dazu werden wir nächsten Sonntag einiges lesen müssen. Das bedeutet nicht, dass David ein vollkommener Gläubiger war. Aber David hat es in der Sünde nie lange ausgehalten. Das Gewissen hat ihm nie lange Ruhe gelassen. Es hat ihn immer wieder zu Gott hingezogen, immer wieder zu Gott hingetrieben. Und dadurch ist David für uns so ein ermutigendes Beispiel geworden. Für uns, die wir ja auch Normalsterbliche sind. Wir müssen ja auch irgendwie durch dieses wirkliche irdische Leben durchkommen. Wir schweben ja nicht 2 Meter über dem Boden durchs Leben als Christen. Wir müssen ja auch als normalsterbliche Menschen dieses erdverbundene, irdische, sterbliche Leben irgendwie bewältigen. Und darum ist er uns so ein wunderbares Vorbild und so eine starke Ermutigung. Aber die Frage am Schluss lautet, wer oder was erfüllt mein Herz? Das ist die entscheidende Frage. Wer erfüllt dein Herz? Woher kann ich das wissen? Wie kann ich da sicher sein? Nun, das Wichtigste ist, dass ich ihn eingelassen habe in mein Herz. Und seitdem Jesus gekommen ist, haben wir es da noch deutlich leichter als David. Denn für uns ist Gott nicht mehr unsichtbar geblieben. Er hat sich hier sehen lassen, mitten in dieser Welt. Und seitdem lässt Jesus uns das durch das Johannesevangelium ausrichten, wie viele ihn aber aufnahmen. mich aufnahmen in ihr Herz, Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, wie viele ihn aber aufnahmen, wie viele ihn in ihr Herz einließen. Und das gesamte Neue Testament ist dann eine praktische Anleitung dafür, was es bedeutet, Jesus aufzunehmen in mein Herz. Wie das geht, dass ich zu Jesus bete, dass ich zugebe, Jesus, ich brauche dich. Wenn du nicht gekommen wärst, hätte ich keine Chance, in den Himmel zu kommen. Dann hätte ich keine Chance, Gottes Kind zu werden. Dann hätte ich keine Chance, meine Sünde loszuwerden. Aber ich danke dir, dass du gekommen bist, mitten in das Elend, mitten in die Dunkelheit dieser Welt und meiner Schuld. Und dass du die Strafe für mich getragen hast am Kreuz von Golgatha. Dass du das auf dich genommen hast, was ich verdient gehabt hätte. Dass du für mich die Zeche bezahlt hast. Und ich lass dich jetzt in mein Herz ein, Jesus. Ich bitte dich, komm mit deiner Vergebung. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür, die offen ist. Komm mit deinem Frieden. Komm mit deiner ganzen Macht und Herrlichkeit und werde du mein Herr. Jesus, ich nehme dich auf. Ich vertraue dir und dir allein. Und dann beschreibt das Neue Testament, was passiert, nachdem wir Jesus aufgenommen haben. Dass er dann anfängt, unser Herz immer mehr zu gestalten, immer mehr umzupflügen, immer mehr zu verändern. Nach seinem Willen und in seine Richtung und mit seiner Freude und mit seinem Frieden und mit seiner Vergebung. Also wenn Sie wissen wollen, ob Gott in Ihr Herz erfüllt, dann müssen Sie sich erstmal Rechenschaft ablegen, ob Sie ihn reingelassen haben in Ihr Herz. Das kommt nicht darauf an, dass Sie ein bestimmtes Datum nennen können, an dem Sie sich bekehrt haben. Ich kann auch kein Bekehrungsdatum für mich persönlich nennen. Aber ich weiß, dass ich bekehrt bin. Ich weiß, dass Jesus in mein Herz gekommen ist, dass ich ihn um Vergebung für alle meine Schuld gebeten habe, dass ich mich vor ihm gebeugt habe und eingesehen habe, dass ich ihn brauche und dass ich ohne Jesus auf ewig verloren wäre. Und wenn Sie ihn reingelassen haben, dann können Sie sich auch darauf verlassen, dass Jesus sich in Ihrem Herzen immer breiter macht. Und dann können Sie sich auch darauf verlassen, dass Jesus Ihr Herz immer mehr ausfüllen wird. Er hat versprochen, das zu tun. Ja, es kann Rückschläge geben, wie bei David. Und doch wird er Sie dann nie mehr loslassen. Und dann wird Jesus Ihr ganzes Denken, Ihr ganzes Urteilen, Ihr ganzes Leben, Ihre ganze Weltsicht immer mehr prägen. Und Jesus wird sie dahin führen, dass sie alles auf Gott beziehen, dass sie alles vor Gott bewerten, dass sie alles vor Gott bewältigen und dass sie ja auch immer mehr alles mit Gott besprechen. Und dann wird die Sehnsucht in ihrem Herzen immer stärker werden, dass Gott das am Ende auch über sie sagt. Du bist ein Mann nach meinem Herzen, du bist eine Frau nach meinem Herzen. Ihre Sehnsucht wird immer stärker werden. Das wird das Ziel ihres Lebens sein, dass Gott das über sie sagt, dass Jesus das über sie sagt. Und wenn das Ende hier dann kommen wird, dann wird unser Herz vielleicht nochmal bange werden. Einfach, weil wir zerbrechliche Menschen sind. Aber er, der unser Herz erfüllt, er hat versprochen, er wird unser Herz auf ewig festhalten. Er wird es in Ewigkeit nie mehr loslassen. Und dann werden wir auch auf der Zielgerade in das wohl berühmteste Gebet des David einstimmen können. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, und man kann das eigentlich wörtlich übersetzen, im Tal der Todesschatten. Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, selbst im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Immer da. Es kann dich nichts mehr von deinem guten Hirten trennen. Er hält dich fest und er bringt dich für ewig ans Ziel. Amen.